Guten Morgen, liebe Geschwister. Unser heutiger Bibeltext steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 10 in den Versen 25 bis 37. Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Da heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Ich möchte noch mal kurz beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Herr, danke für dein kostbares Wort, das wir heute Morgen hören dürfen. Danke, Herr, dass noch Zeit ist, dass wir es lesen können, dass wir lernen können, dass wir uns von dir prägen lassen können. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass wir wirklich verstehen, was dein Wort bedeutet, was deine Absicht ist. Und hilf auch mir, dass ich dazu dienlich sein kann und nicht hinderlich. Danke, Herr, dass du hier bist, wie du es versprochen hast. Amen. Unser heutiger Bibeltext gehört zu den bekanntesten Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Und er gehört zu den bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Und er ist auch einer der Bibeltexte, dessen Schönheit und moralische Erhabenheit allgemein anerkannt wird. Hier wird davon gesprochen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Um dies besser verständlich zu machen, was das bedeutet, erzählt hier Jesus von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs war. Ich habe mir das mal angesehen am Computer. Die Entfernung von Jerusalem nach Jericho entspricht ungefähr der Entfernung von hier bis nach Grassau. Eigentlich nicht so weit weg, Allerdings steht hier, dass er den Weg hinabging. Und ich habe mir auch die Höhen angeschaut. Jerusalem liegt etwa 200 Meter höher als Traunreuth. Und Jericho liegt etwa 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Also hier steht völlig zu Recht, dass er hinabging. Der Höhenunterschied zwischen Jerusalem und Jericho beträgt etwa einen Kilometer. Und was bedeutet das? Das ist ein langer Weg. Wegen dem Höhenunterschied ist der Weg länger, weil da viele Kurven und Serpentinen dabei sind. Also der Weg ist noch länger als die bloße Entfernung zwischen den beiden Punkten. Und er ist auch voller Orte, wo sich jemand verstecken kann. Und der Mann, der hier auf seiner Reise ist und der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Jude war, geht also seines Weges und er wird von den Räubern überfallen. Was haben sie mit ihm gemacht? Da es ja Räuber sind, haben sie ihn wahrscheinlich ausgeraubt. Sie haben ihm nicht nur seine Sachen weggenommen, sie haben ihn sogar ausgezogen. Sie haben ihn auch noch verprügelt. Und wir lesen hier, dass er halbtot war. Er war also in einem wirklich kritischen Zustand. Es ging um sein Leben. Und während er so da liegt, kommen drei Menschen an ihm vorbei. Und es ist sehr interessant, von welchen Menschen Jesus hier spricht. Ein Priester war auf dem gleichen Weg wie der Mann. Die Priester gehörten zur absoluten geistlichen Elite in Israel. Sie waren diejenigen, die das Vorrecht hatten, unmittelbar in den Tempeldienst einbezogen zu werden. Es waren Leute, deren Leben in ganz besonderer Weise Gott und dem Dienst für ihn gewidmet war. Und dieser Priester kommt also an diesem Mann vorbei, sieht ihn und wie handelt er dann an ihm? Er geht vorbei. Er macht einen Bogen um ihn. Er, der eigentlich Gottes Wort besonders gut kennen und danach leben sollte, geht einfach weiter und überlässt den Mann sich selbst und dem wahrscheinlichen Tod. Als nächstes kommt ein anderer Mann vorbei, ein Levit. Die Leviten hatten zwar keine ganz so hohe Stellung wie die Priester, aber sie gehörten doch zum auserwählten Volk Gottes. Und innerhalb des Volkes Gottes gehörten sie wiederum zum auserwählten Stamm. Dieser Stamm war besonders abgesondert von Gott. Sie hatten viele Aufgaben im Dienst für ihn. Und auch von ihnen sollte man eigentlich erwarten können, dass sie Gottes Gesetz besonders gut kennen und befolgen sollten. Aber auch hier sehen wir das gleiche Bild. Der Levit geht an dem Mann vorüber und lässt ihn liegen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Er zeigt, dass er weder seinen Nächsten liebt, noch Gott, der ja dieses Gebot gesagt hat. Sonst würde er ihm ja gehorchen wollen. Und es ist sehr interessant, dass Jesus hier als Nächstes ausgerechnet von einem Samariter spricht. Die Samariter waren ein Mischvolk, das von den Juden verachtet wurde. In den Augen der Juden waren sie unrein und überhaupt total verkehrt. Für einen Juden war der Gedanke abstoßend, mit einem Samariter überhaupt etwas zu tun zu haben. Sie waren sich vielleicht geografisch nahe, diese beiden Völker, aber es gab eine tiefe Kluft zwischen ihnen. Und wir können das auch sehen, wenn wir uns an das Beispiel mit der Frau am Brunnen erinnern, die sich so gewundert hat, dass Jesus sie ansprechen würde, dass sie doch eine samaritische Frau ist. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass dem Samariter aus unserem Gleichnis dieser Hass, der ihm für gewöhnlich von den Juden entgegenschlägt, durchaus bekannt war. Und dennoch zeigt der Samariter Erbarmen und Barmherzigkeit diesem Mann gegenüber. Und er kümmert sich um ihn. Er gießt sein Öl und seinen Wein über seine Wunden, um sie zu reinigen und zu pflegen. Er nimmt ihn mit auf seinem Tier. Er bringt ihn in eine Herberge und er kümmert sich dort weiter um ihn. Was können wir aus diesem Gleichnis lernen? Einerseits können wir lernen, dass die Zugehörigkeit zu einer frommen Gruppe die persönliche Verantwortung Gott und dem Nächsten gegenüber nicht ersetzen kann. Nur weil wir zu dieser oder jener Gemeinde gehören, heißt es nicht, dass Gottes Gebote nicht für uns gelten. Und andererseits können wir lernen, dass wir keine Gräben zwischen uns und anderen Menschen, auch fremden Menschen, akzeptieren sollten, als Grund akzeptieren sollten, ihnen unsere Liebe vorzuenthalten. Wir sollen alle Menschen lieben, egal ob diese Person in der Gesellschaft, in der wir leben, beliebt ist oder nicht. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen mit Liebe zu begegnen, so wie es der Herr Jesus tat. Und eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen und nach Hause gehen. Wir haben ja jetzt gelernt, dass Nächstenliebe über alle Grenzen hinweg wichtig ist. Und das ist die Botschaft, die hier in der Regel gesehen wird in diesem Bibeltext. Aber dann würden wir die eigentliche Aussage unseres heutigen Bibeltextes verpassen. Denn wenn wir hier nur das Thema Nächstenliebe sehen, dann bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Der Gesetzesgelehrte kommt zu Jesus und er stellt ihm eine wichtige Frage. Seine Frage ist: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Wie schaut seine Antwort aus? Was sagt er ihm? Jesus spricht vom Gesetz. Er sagt: Tue dies, so wirst du leben. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Lehrt uns Jesus hier, dass die Einhaltung des Gesetzes doch der Schlüssel zum ewigen Leben ist? Und wenn er das tut, wie bringen wir das mit anderen Bibelstellen zusammen, wo es auch um das Thema ewiges Leben geht? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir zum Beispiel: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wie jetzt? Muss ich jetzt das Gesetz halten, wie wir gerade gelesen haben? Oder muss ich an Jesus glauben, wie wir jetzt in dem letzten Vers gelesen haben? Oder muss ich beides gleichzeitig machen? Römer 6, Vers 23, da heißt es: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wie, ist es jetzt doch eine Gnadengabe? Epheser 2, Vers 8, da kommt dann beides zusammen: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade, durch Glauben. Wenn wir aus Gnade durch Glauben errettet werden und das ewige Leben erben, wie wir ja hier klar sehen können, wie kann es dann sein, dass Jesus hier diesem Mann auf seine Frage hin das Gesetz empfiehlt? Und wenn das das Thema ist, was hat es dann mit diesem Gleichnis auf sich? Wie passt das überhaupt dazu? Es wirkt fast so, als würde Jesus ihm sagen, es ist alles richtig, was du zum Gesetz sagst, alles korrekt, aber was dir persönlich fehlt, ist einfach noch ein bisschen mehr Nächstenliebe oder vielleicht noch sehr viel mehr Nächstenliebe. Ist das die Botschaft, die Jesus für ihn hat? Ich denke, es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Anwendungen, also den Lektionen, die wir aus einem Bibeltext für unser Leben lernen können, und der eigentlichen Auslegung des Textes. Natürlich ist es wichtig und die Bibel lehrt uns klar, dass wir Nächstenliebe üben sollen. Aber in diesem Text geht es um mehr als nur das. Schauen wir aus diesem Blickwinkel einige zentrale Aspekte unseres Bibeltextes an. Die Zusammenfassung des Gesetzes, die der Gesetzesgelehrte bringt, ist sehr treffend und genau richtig, wie Jesus beispielsweise im Vers darauf selbst sagt. Und auch an anderen Stellen wird bestätigt, dass das genau die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes ist. Die Zusammenfassung ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist hier zentral und alle praktischen Dinge, die wir dann tun, die erwachsen aus der Liebe, die wir haben sollen. Unsere Liebe zu Gott darf nicht allein eine Sache unserer Emotionen sein oder eine Sache unseres Intellektes. Alle Aspekte unserer Person müssen auf Gott ausgerichtet sein. Er ist nicht zufrieden mit einem Teil von uns. Er will unsere ganze Liebe. Gott will, dass wir ihn rückhaltlos lieben mit allem, was wir sind. Das ist das eine. Und das andere ist, nicht nur die Liebe zu Gott will er in uns sehen, sondern auch die Liebe zu unserem Nächsten. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs zu diesem Teil des Verses machen. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Interessanterweise ist diese eigentlich so einfache und klare Aufforderung oft missverstanden und ins Gegenteil verkehrt worden. Es gibt Leute, die diese Aufforderung wie folgt sehen. Ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Das heißt, damit ich den anderen lieben kann, muss ich zuerst mich selbst lieben. Verstehen wir, was hier gesagt wird? Was der Punkt ist? Es ist eine kleine, aber folgenreiche Verkehrung. Als würde die Liebe zu uns selbst erst die Voraussetzung dafür schaffen, andere lieben zu können. Aber wo lehrt die Bibel sowas? Wenn Jesus tatsächlich gemeint hätte, wir müssten uns selbst zuerst lieben, damit wir andere lieben können, dann wären es also drei Gebote, die das Gesetz zusammenfassen. Erstens, liebe Gott. Zweitens, liebe dich selbst. Und drittens, liebe deinen Nächsten. Wobei, wenn man dieser Logik folgt und Eigenliebe, Selbstliebe erst die Voraussetzung dafür schafft, dass wir andere lieben können, dann gilt das auch für unsere Liebe zu Gott. Und wenn man dieser Auslegung folgt, dann müsste die Liebe zu uns selbst den ersten Platz einnehmen. Also zuerst liebe dich selbst und erst wenn du das Gefühl hast, dich selbst genug zu lieben, was auch immer das bedeutet, erst dann bist du in der Lage, deine Liebe nach außen zu wenden. Was können wir dazu sagen? Erstens macht Jesus an anderer Stelle, wo es ebenfalls um diese Zusammenfassung des Gesetzes geht, klar, dass es zwei Gebote sind und nicht drei oder fünf oder eines. In Matthäus 22, Vers 40 sagt er, An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Zweitens, wo lehrt denn die Bibel, dass die Ursache unserer Probleme ein Defizit an Selbstliebe oder mangelndes Selbstwertgefühl ist? Im Gegenteil, die Bibel geht davon aus, dass jeder Mensch sich selbst liebt. In Epheser 5, Vers 29 lesen wir zum Beispiel: Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Und Leute, die diese Auffassung vertreten, zuerst sich selbst lieben und dann den Nächsten, die müssen dann erklären, was dieser Vers bedeutet. Selbst wenn du dir im Spiegel vielleicht nicht gefallen solltest, dann ändert das doch nichts daran, dass du dich liebst, wie wir hier klar sehen können. Und die Liebe, die wir zu uns selbst haben, das ist ein guter Vergleich für die Liebe, die wir anderen gegenüber haben sollen. Drittens spricht die Bibel nicht gerade gut von Menschen, die sich durch ihre Selbstliebe auszeichnen. In 2. Timotheus 3, in den Versen 1 bis 2 lesen wir: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter. Selbstliebe wird hier in eine Reihe gestellt mit Geldgier, mit Überheblichkeit, mit Ungehorsam, mit Unheiligkeit. Und viertens, diese Interpretation von Jesu Worten ist im Grunde genommen verführerisch. Denn an der Stelle, wo Jesus uns zur Liebe anderen gegenüber auffordert, verkehren sie diese Aufforderung ins Gegenteil, indem sie sagen: Nein, sondern liebe dich selbst und alles andere kommt irgendwann. Und falls du jetzt aber wirklich das Gefühl hast, dass du mit deiner Selbstwahrnehmung ein Problem hast, dass du dich selbst irgendwie nicht leiden kannst, der Schlüssel liegt nicht darin, dass wir in uns selbst schauen. Der Schlüssel liegt nicht in uns selbst. Und er war auch nie da, sondern der Schlüssel ist, dass wir auf Gott schauen. Und wenn du in seinem Licht stehst, dann siehst du auch dich selbst und alles andere im rechten Licht. Zurück zum Text. Wir sehen im Gleichnis, wie aufopfernd sich der Samariter um einen Mann kümmert, der ihn unter anderen Umständen wahrscheinlich verachtet hätte, wenn er ihm woanders begegnet wäre. Der Samariter überwindet die Kluft, die zwischen ihnen ist. Er nimmt sich seiner an. Er nimmt seinen Wein und sein Öl, die er mit dabei hat auf seiner Reise, um seine Wunden zu versorgen. Er nimmt ihn auf sein Tier, bringt ihn in eine Herberge und er bleibt mindestens eine Nacht bei ihm, denn wir lesen, dass er erst am anderen Tag weiterreist. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit sich dieser Mann nimmt, um diesem Unbekannten zu helfen. Und er gibt dem Wirt 2 Denare. In einer Predigt von John MacArthur zu diesem Thema habe ich gehört, dass bei einer Ausgrabung eine Tafel gefunden wurde, wo der Preis für eine Übernachtung in einer vergleichbaren Herberge verzeichnet war. Und da stand, dass eine Nacht in der Herberge ein 32stel eines Denars kostet. Wenn diese Rechnung stimmt, dann hat der Samariter also ihm den Aufenthalt für 2 Monate bezahlt. 2 Monate. Und dies zeigt nicht nur den gesundheitlichen Zustand dieses Mannes, dem ein paar Tage nicht reichen, um wieder auf die Beine zu kommen, sondern der dauerhaft geschädigt ist, der lange Zeit braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Es zeigt auch die überfließende Freigebigkeit, die der Samariter hier an den Tag legt. Und nicht mal dabei lässt es der Samariter bewenden, sondern was macht er? Er stellt dem Wirt praktisch einen Blankoscheck aus. Er sagt ihm, dass der Wirt ihn pflegen soll und alle Aufwendungen, die er hat in diesem Zusammenhang bei der Pflege für den Kranken, die wird er ihm persönlich zurückerstatten. Also er macht sich persönlich haftbar für die Genesung dieses Mannes. Wer macht sowas? Ich meine, wir lesen das als Geschichte, die irgendwann mal erzählt wurde, als Gleichnis. Aber versuchen wir uns da mal reinzuversetzen. Stell dir vor, du bist auf der Reise und dir passiert sowas, dass du jemanden triffst. Vielleicht nicht in der Nähe eines Krankenhauses, sondern irgendwo anders, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist. Wer macht das? Wer liebt so? Man macht das für sich selbst. Man macht es vielleicht für die Menschen, die einem am nächsten stehen, die Familie, engste Freunde. Aber für irgendjemanden, der einen wahrscheinlich noch nicht einmal mag, das ist die Art von Liebe, die Gott sehen will. Das ist der Standard. Und wenn du ab und zu mal spendest irgendwohin, vielleicht regelmäßig spendest und denkst, du könntest dich mit diesem Samariter hier vergleichen, dann solltest du den Text noch mal lesen. Das ist weit jenseits von allem, was zu tun normal ist. Was heißt das für uns? Will Jesus doch einfach nur, dass wir uns mit noch mehr Anstrengungen ans Gesetz halten und es erfüllen? Ich denke, es geht hier um etwas anderes. Ich denke, Jesu Ziel mit dem Gesetz, wovon er hier spricht und mit diesem Gleichnis, wo er das Gesetz erst richtig auslegt, ist etwas ganz anderes. Lasst uns dazu eine wichtige Stelle lesen. Sie steht im Römerbrief Kapitel 3, Verse 19 bis 20. Römerbrief Kapitel 3, Verse 19 bis 20. Da heißt es: Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Fleisches kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und daran sollten wir denken, wenn wir uns fragen, warum Jesus hier vom Gesetz spricht. Die Tragik unseres heutigen Bibeltextes besteht nicht darin, was dem Mann aus dem Gleichnis zugestoßen ist, noch darin, dass der Priester und der Levit, beide zutiefst vertraut mit dem Gesetz Gottes, einfach an ihm vorübergegangen sind und ihn nicht gerettet haben. Die Tragik liegt woanders. Hier haben wir einen Mann vor uns, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Er steht vor der richtigen Person, vor seinem Schöpfer. Und er stellt ihm die richtige Frage. Es ist die wichtigste Frage, die sich jemand überhaupt stellen kann. Und Jesus gibt ihm die richtige Antwort, zweimal hintereinander. Jesus beantwortet seine Frage, aber er antwortet verschlüsselt in einem Gleichnis. Und falls du dich jetzt fragst, warum Jesus das so macht, warum er in Gleichnissen spricht und diesem Gedanken gerne weiter nachgehen möchtest, ist Markus Kapitel 4, Verse 10 bis 12 ein guter Ausgangspunkt für deine Nachforschungen. Dennoch, verschlüsselt oder nicht, die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist die richtige Antwort. Es ist die, die er eigentlich braucht, um seinen wahren Zustand zu erkennen. Denn wofür braucht er schließlich Jesus als Arzt, wenn er nicht einmal glaubt, krank zu sein? Dies hätte sein Tag werden können, der Wendepunkt in seinem Leben. Als er gehört hat, was der wahre Anspruch des Gesetzes ist, absolute und permanente und über alle Maßen hinausgehende Perfektion in jeder Hinsicht und ohne jeden Makel, hätte seine Reaktion eigentlich aussehen müssen wie die des Zöllners, von dem Jesus an anderer Stelle spricht. Lukas 18, Vers 13, wo er sagt, und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das hätte seine Reaktion sein müssen. Wenn das der Maßstab ist, was der Samariter hier einmal an einem einzigen Menschen getan hat, und wenn ich das immer machen soll, allen Menschen gegenüber, zu jeder Zeit, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Dann hätte seine Antwort ausfallen müssen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Aber wir lesen hier nichts dergleichen. Der Vers danach beginnt mit den Worten, es begab sich aber, als sie weiterreisten. Wahrscheinlich hat er Jesu Worte nicht angenommen. Der Gesetzesgelehrte selbst ist hier eigentlich derjenige, der Barmherzigkeit und Erbarmen braucht. Und doch geht er einfach daran vorüber. Was möchtest du persönlich heute Morgen aus unserem Bibeltext mitnehmen? Ich möchte schließen mit einem Teil des 15. Verses aus Hebräer 3. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.